zu lesen und zu betrachten. Wenn Gott Gnade dazu gibt, dann wird auch der Brief, der selten einmal im Zusammenhang betrachtet oder auch gelesen wird, etwas für uns zu sagen haben. Vielleicht können wir diesen Brief aufschlagen, bevor wir den Herrn um seinen Segen bitten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, die Liebe des Vaters uns zu verkünden. Und sie ist in diesem ersten Petrusbrief in besonderer Weise dargestellt. Der Schreiber war auch ergriffen von der Liebe des Vaters. Sie soll heute im Vordergrund stehen, denn nur die Gnade des Vaters und sein Wirken kann etwas erreichen. Alles andere bedeutet nur ganz, ganz wenig. Komm du selber, Herr Jesus, in unsere Mitte in diesen Minuten und verkläre deinen Namen. Amen. Aus dem Lied zu 321 singen wir jetzt den ersten Vers, in der Mitte dann den zweiten, lassen das Buch aufgeschlagen liegen und am Schluss den dritten Vers. 321. 3, 2, 1. Am liebsten würde ich jetzt den ganzen ersten Petrusbrief lesen. Dazu reicht die Zeit nicht aus. Das können wir einmal tun, wenn wir viel Zeit haben. Man braucht nämlich 25 Minuten dazu. Es geht sogar etwas schneller, wenn man gewohnt ist, die Sprache der Bibel gewohnt ist, kann man sogar etwas schneller lesen. Aber 25 Minuten Zeit, wer hat die schon heute? Aber es lohnt sich, eine biblische Schrift im Zusammenhang zu lesen. Sie spricht auf einmal ganz anders. Ich will ein paar Verse aus dem ersten Kapitel des 1. Petrusbriefes lesen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen, Parochia, Fremdling, Pfarrer eigentlich. Das ist die Bedeutung. Pfarrer sind Fremdlinge in dieser Welt, gehören eigentlich nicht wesenhaft in diese Welt hinein, sondern sind von einem anderen Gebiet, von einem anderen Mächtigen hineinversetzt in diese Welt. Fremdlinge. Sie haben sich den Platz nicht selber ausgesucht. Diesen erwählten Fremdlingen, es müssen gar nicht so wenig gewesen sein, denn es wird jetzt ein großes Gebiet genannt, in dem sie sich befinden, die hin und her in Pontus, also am Schwarzen Meer, Galatien, nördlich davon, Kappadokien, noch weiter im Norden, Asien, östlich mit der Hauptstadt Ephesus, und Bithynien wohnen, nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobet sei, eigentlich steht da, gesegnet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbart werde zur letzten Zeit, bis daher einstweilen. Es sind eine ganze Menge von Gaben und Gütern enthalten. Dieser Brief gehört zu den drei Briefen des Neuen Testaments, die über Gott etwas ganz Merkwürdiges aussagen, nämlich gesegnet sei Gott. Wir kennen diese drei Stellen, Epheser 1, Vers 3, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit unauslöschlichem großen Segen. 2. Korinther 1, Vers 3, gesegnet sei der Gott, der uns bewahrt in all den Anfechtungen dieser Zeit. Der 2. Korintherbrief ist ja das Bilderbuch zum 1. Korintherbrief. Dort wird davon gesprochen, dass es durch Leiden geht. Und im 2. Korintherbrief erzählt der Apostel von den Leiden eines Gläubigen. Nicht von irgendeinem Gläubigen, sondern von seinen eigenen Leiden. Und das ist ja manchmal so groß, dass wir sagen möchten, oh Gott, kann das ein Mensch ertragen? Es muss wohl so sein, sonst würde der Apostel nicht sagen, gesegnet sei der Gott, der uns auch in diesen Leiden behütet. Und das dritte Mal im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, gesegnet sei der Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wir jagen nicht irgendwelchen schönen Gedanken nach, erwägen nicht schöne, wunderbare Worte, die wir hier vielleicht in Langensteinbach in besonderer Weise darstellen, sondern wir sind von Gott mit Gaben ausgerüstet. Darum, es sei nicht nur Gott gelobt, er sei gesegnet. Das ist etwas von den unverständlichen Dingen. Wie können Menschen Gott segnen? Wenn wir das Originalwort ansehen, dann merken wir, dass es doch möglich sein muss. Denn dort steht das Wort Eulogia. Das ist das gleiche Wort wie im Lateinischen Beneficere. So steht es in der lateinischen Bibel. Benedikt, der Gutsager. Der Gutes über Gott sagt, wird Bene, gut, Dictus, sagen, genannt der Gutsager. Und genau das gleiche Wort steht in der Ursprache, in der Griechischen auch. Eu, schön, gut, Euangelion. Die gute Botschaft, die schöne Botschaft, die wohltuende Botschaft und eben sagen oder verkündigen, Euangelion, schöne Botschaft. Darum ist der Brief so wertvoll. Für ihn ist die Gnade so einmalig groß, dass er das höchste Wort, die höchste Aussage über die Tätigkeit eines Menschen nimmt, um Gott damit zu belegen. Gesegnet sei Gott. Gutes sei über Gott gesagt. Es wird wohl über kein Wesen so viel Böses gesagt, wie über den man nur Gutes sagen müsste. Vielleicht geht es uns Menschen so schlecht, weil wir so schlecht über Gott reden. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott diese Überfälle und diese Mordtaten zulassen in Jugoslawien, in Somalia, in anderen Ländern, in Israel, kurz und gut, auf der ganzen Welt Mord. Und Gott schweigt dazu, denn er möchte haben, dass Menschen reden und dafür eintreten. Und nun sagt dieser Brief, dieser Gott, der so viel Schlechtes zulässt, sei gesegnet. Denn er hat uns gesegnet. Spüren wir etwas davon? Wir sollen etwas spüren. Ich muss sagen, der gestrige Tag war ein einziger Segenstag. Bis auf die Besorgung des Reisegepäcks, bis auf den Transport auf die Langensteinbacher Höhe. Kurz und gut, eine Segenstat nach der anderen. Leider können wir nicht so segnen, aber wir können in dem Sinne segnen, dass wir Gutes sagen, auch wenn wir durch Engpässe hindurch müssen, die sehr viel Mühe machen. Auch wenn wir mit uns selber durch das Glaubensleben hindurch müssen. Wäre manchmal viel leichter, wenn wir ohne uns, ohne dieses Ich im Glauben uns bewähren dürften. Aber wir müssen uns mit unserem Ich bewähren. Und das ist manchmal eine harte Sache. In dem Sinn können wir sagen, Gott, ich danke dir. Jetzt habe ich so falsch gemacht. Und jetzt müsste eigentlich so viel Strafe kommen. Und du überschüttest mich mit Segen. Gesegnet seist du, dass du dich so verhältst. Oder das ist der zweite Fall, 2. Korinther 1, Vers 3. Gesegnet sei Gott, der uns in all den Drangsalen, manchmal kapitelweise lang, Drangsal über Drangsal, muss der Apostel aufzählen, um sein Leben zu kennzeichnen. Und dennoch sagt er, gesegnet sei dieser Gott, damit wir wieder segnen können. Wir wissen ja sonst gar nicht, wie eigentlich Segen ausschaut. Wie es ausschaut, wenn man unter der Führung des gütigen Gottes steht. Wir haben einen gütigen Gott, gesegnet sei er. Oder hier, 1. Petrus 1, Vers 3, gesegnet sei Gott, weil er uns wiedergeboren hat. Was an uns geschehen ist, gleicht dem Wunder einer Geburt. Eine Geburt ist ja immer ein Wunder. Ich habe 5 Kinder, 4 habe ich noch. 4 Kinder, 5 waren es. Und eins ein Wunder wie das andere, so dass man nur staunen konnte. Das ist die natürliche Geburt. Dieses kleine Wesen, die Finger, Fingernägel, wie bei einer Grande Dame bereits. So wunderbar. Die Glieder alle da, die Ohren, die Nase. Kurz und gut, ein Wunder sondersgleichen. Und der erwachende Geist, der allmählich kommt. Ein Wunder, der Geist, der alles umfassen möchte, benennen möchte, sprechen möchte, nach Worten ringt und immer gewandter wird. Ein Wunder. Gesegnet sei dir, Gott, der an uns jetzt das tut, was er einmal schon getan hat, in seiner großen Wunderkraft. Gesegnet sei er. Diesen Brief möchten wir in einigen Hauptzügen beachten. Leider kann ich jetzt, wie ich gerne wollte, nicht mehr darüber sagen. aber das soll uns bleiben. Einer der Segnungsbriefe. Es muss also für die Schreiber der Briefe etwas ganz besonders Großes gewesen sein, dass sie die Gnade Gottes beschreiben durften. Die Gnade, für die es eigentlich keine Vergleichsmöglichkeiten gibt, die aus einer anderen Welt kommt und in eine andere Welt hineinführt und mit der anderen Welt in Verbindung halten möchte. Davon möchten wir einiges hören in diesen 15 Minuten, die mir jeweils zur Verfügung stehen. Amen. Wir singen den zweiten Vers aus dem angefangenen Lied 321, Stern in dunklen Tagen. Stern in dunklen Tagen, wo die Sonne fliegt, Stern, du lässt mich sagen, wenn wir auf dich sehen. Stern, du machst so helle unsere Pfade, wollen wir miteinander beten und mit Danken beginnen. Unsere Gebete leiden oft darunter, dass wir zu sehr an uns selber denken. Freilich, wir haben so viel Mühe und Not und dürfen die Gott sagen, jede Not, und keine ist zu klein und keine zu groß, aber nur von unseren Nöten zu sprechen, wäre zu wenig. Dem Gott gegenüber, dem wir gegenüber aufgefordert werden, gesegnet sei er. Das Beste, was wir wissen, können wir über ihn sagen. Und das Beste, was ist das Beste, was man sagen kann? Das Beste, was man sagen kann, ist der Dank. Dankende Menschen haben immer eine bestimmte Lebenshaltung. Es kann gar nicht anders sein. Mit der Dankbarkeit beginnt das neue Leben. Mit der Dankbarkeit kommt man am besten durchs Leben. Auch bei Menschen habe ich erlebt, in jenen Zeiten, als ich aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen bin und musste wieder schauen, dass einiges von dem zusammenkam, was vollkommen vernichtet war. Aber auch nicht eins, nicht einmal ein Löffel. Nichts war da und alles musste wieder neu beschafft werden. Und da musste man von Stelle zu Stelle. Und je dankbarer man sich zeigte, umso erstaunter war der, der berufen war, die Not zu beheben. Denn das hat keiner erwartet, dass man in der Not dankt. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Aber auch alles, was wir haben, dürfen wir sagen. Je kürzer, je klarer, je lauter, sodass jeder sein Amen sagen kann. Das ist nämlich kein Schlusswort, jetzt ist es vorbei, jetzt hören wir auf, sondern ist ein besonderes Bekräftigungswort. Gott spricht es selber. Und wo er sein Amen spricht, da hat er besonderes Gewicht auf das gelegt, was er sagte. Jesus sagt es manchmal zweimal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Amen, Amen, ich sage euch. Um seinen Worten Nachdruck zu geben. Und wer sein Amen zu dem sagen kann, was der Bruder, die Schwester, der Bruder sagt, der betet mit, der legt das Gleiche Gott vor. Und das wollen wir doch tun. Und Vater, dass du solchen Weg ausgedacht hast für die letzten deiner Geschöpfe, für die Gefallenen, für die, die selber nie aus der Umstrickung der Sünde herauskämen, wenn du nicht eingegriffen hättest in deinem Sohn. Wir danken dir, dass wir das nicht bloß wissen dürfen, sondern sogar in Jesus Christus deinen Namen anrufen dürfen. Dazu schenk Gnade in diesen kurzen Minuten. Amen. Wir haben einige Verse aus dem ersten Petrusbrief gelesen. Ein Brief, in dem die Liebe zu Jesus, zum Vater, in unvergleichlicher Art und Weise zur Darstellung kommt, aber auch die Liebe zu denen, die an diesen Namen glauben und in diesem Namen Frieden gefunden haben. Der Schreiber des Briefes weiß, dass sie einer schweren Zeit entgegengehen. Der Gründer dieser Gemeinden war seit Jahren in Gefangenschaft, vielleicht schon tot, könnte sein. Es müsste das Jahr 67 gewesen sein. Auf jeden Fall, es waren Menschen, die der Fürsorge bedürften. Kein Gläubiger kann allein bestehen. Jeder braucht die Anlehnung an einen anderen, an einen Bruder, an eine Schwester, an ein gegenseitiges sich aufmuntern und aufmerksam machen, mit wem wir es zu tun haben. Es kommt in diesem Brief immer wieder vor, nicht mit Silber und Gold, nicht mit bloßen Worten, sondern durch den Gott, der das All erschaffen hat. Ihr seid hineingestellt in diesen Gott. Er hat gerufen. Nicht euer Rufen hat euch zu ihm gebracht, sondern sein Rufen hat den Weg gezeigt und sein ständiges Rufen ist immer wieder die Tatsache, dass ihr mit ihm in Verbindung bleiben könnt. Der Brief ist wahrscheinlich nicht von Petrus selber geschrieben, sondern von einem seiner Mitarbeiter, wie er am Schluss schreibt, Silvanus oder Silas, der auch Mitarbeiter des Apostels Paulus war. Es sind also Verbindungslinien da zwischen Paulus und Petrus. Im zweiten Brief kommt das auch noch einmal stärker zum Ausdruck. Der Brief hat als Anfang ein Wort, das uns manche Schwierigkeit bereitet. Da steht nämlich, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Und dieses Wort vom Gehorsam kommt dreimal in drei Abschnitte zerfallendem ersten Kapitel vor. Es steht immer wieder da, zum Gehorsam. Alles, was wir von Gott wissen, von ihm erfahren, von ihm lernen, hat nur Wert, wenn es im Gehorsam eingepflanzt, im Gehorsam behütet, im Gehorsam bis zum Schluss durchgeführt wird. Und selbst dazu gibt Gott der Vater Gnade, Darum sagt er ja auch, gesegnet sei dieser Gott. Wir können nur Gutes über ihn sprechen, auch wenn er, wie es sein soll, jetzt ein wenig leidet. Gott ist gut. Dieses Ausdrücken der Güte Gottes liegt dem Schreiber besonders am Herzen. Und er strebt in diesem Brief auf ein Ziel zu. Dieses Ziel hat mich eigentlich bewegt, mich mit dem Brief näher zu befassen. Es steht am Ende 1. Petrus 5, der Gott aber aller Gnade, den möchte er zeigen. Es kommt nicht von einem tausendjährigen Reich vor, übrigens eigentlich von einem, der Reichsapostel vermuten möchte. Es kommt nichts von einem Antichristen vor. Es kommt nicht so sehr von den äußeren Dingen etwas vor. Sicher wird erwähnt, dass der Feind umhergehe und suche, wen er verschlinge. Und das merken wir ja auch, wie die Anfechtungen nicht bloß die Gemeinde betreffen, sondern Einzelne bis ins Innerste hinein treffen wollen, um sie abzuziehen. Und demgegenüber steht nun dieses Aber, das mehrmals vorkommt, das wir besonders betrachten möchten. Gott aber, der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet. Vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Und dann dieser herrliche Schluss. Diese Worte hat Petrus wohl selber geschrieben. Das ließ er nicht einem seiner Helfer zu, sondern da war er tiefst ergriffen. Denn er hatte ja in seinem Leben so manches, von dem er sagen musste, eigentlich müsste mich der Herr hinausstoßen. Als ich wieder zurückkam, hätte er sagen müssen, was willst denn du? Hast du mich nicht verleugnet? Hast du nicht gesagt, du kennst mich nicht? Nirgendwo finden wir nach der Wiederbelebung Jesu einen Vorwurf, dass so etwas geschehen ist. Wir mochten vielleicht nicht so strikte Jesus je verleugnet haben und gesagt haben, ich kenne ihn nicht, obwohl wir ihm und seinen Wohltaten viel zu verdanken haben. Aber es sind doch so manche Züge in uns vorhanden. Dem Petrus waren sie ganz klar und standen ganz deutlich vor Augen. Und dennoch darf ich nicht nur seinen Namen nennen, darf nicht nur sagen, es geht einer schweren Zeit entgegen, ihr müsst darauf gewappnet sein, ihr werdet wohl leiden müssen, aber er wird euch bewahren, nicht eure Kraft. Ich möchte nicht euch Einzelnen Stärke geben, sondern ich möchte euch aufmerksam machen, dass ein anderer stark ist, der euch hindurchträgt durch die Zeiten, die kommen werden und die kommen müssen. Einige Jahre vor der Niederschrift dieses Briefes hatte Rom gebrannt. Das Volk tuschelte, das war der Kaiser, der hat nur Freude am Brand, an den Flammen, den Nero betrachtete von einem Turm aus, das wogende Flammenmeer, der brennenden hölzernen Mietskasernen und freute sich darüber. Zugleich wollte er Raum schaffen, um seiner Bauwut Ausdruck geben zu können, die Stadt neu und prächtiger aufzubauen. Das wusste man. Das Murren im Volk wurde immer größer. Nero brauchte einen Sündenbock. Und dazu nahmen nun die Christen her. Die waren's. Die haben ja so merkwürdige Dinge. Die feiern ein Mahl, in dem sie Blut trinken, in dem sie einen Leib zerbrechen und essen. Die sind überhaupt so merkwürdig. Denen traue ich zu, dass sie die Stadt angesteckt haben, mit Feuer angesteckt. Es war vorauszusehen, dass Nero sich nicht nur einen Sündenbock sucht, sondern den auch bestrafen wird. Daraufhin entstand ja die erste Christenverfolgung. Das drohte. Das war wie eine furchtbare Gewitterwolke, die hinter allem stand. Und nun möchte der Schreiber die Leser dieses Briefes aufmerksam machen, dass eine schwere Zeit kommt. Und darum schreibt er den Brief. Das ist die eigentliche Veranlassung. Da kommt vom Plan Gottes nur wenig vor. Und was darin vorkommt, das passt ganz gut hinein in das, was die anderen Apostel außer Paulus zu sagen hatten. Aber das Erste, was ihm vor Augen stand, er wollte trösten. Er wollte aufrichten. Er wollte aufmerksam machen. Es kommt eine Verfolgung, aber Gott. Und zwar, welcher Gott? Der Gott aller Gnade. Der Gott aller Gnade, in dem jede Gnade wurzelt. Der ganze Brief ist eine einzige Gnadendarstellung. Die Angeredeten sind aufgrund dieser Gnade überhaupt anzusprechen. Welcher Weltmensch liest schon den Petrusbrief? Keiner. Der wäre viel zu langweilig. Aber Menschen, die in eine schwere Zeit hineingehen, nun, wir haben ja seit 40 Jahren Frieden. Wir wissen gar nicht mehr, wie das war. Wie jene jungen Männer, die eingezogen wurden. Ich wurde in der Nacht vom 26. auf 27. August eingezogen, musste die 7 besten Jahre meines Lebens für Dinge verwenden, an die ich heute mit Schaudern zurückdenke. Gott hat aber auch da Gnade gegeben. Die Gnade ist nämlich schon immer bereit. Die muss nicht erst erzeugt werden. Die muss Gott nicht in sich erst herausholen, sondern die ist da. Er lebt aus dieser Gnade und aus dieser Gnade heraus gibt er dieses Leben an die weiter, die von keiner Gnade etwas wissen. Die Empfänger des Briefes hat nicht einmal die Gnade des Gesetzes erfahren. Und das ist auch so ein Wort von Karl Barth. Auch das Gesetz ist Gnade. Weil Gott redet. Und wenn Gott redet, so ist das immer Gnade. Auch im Gericht. Gott kann nur aus Gnade reden, aus Gnade wirken und euch Gnade geben. Wir sind so dankbar, dass wir diesen kurzen Brief, den man in 25 Minuten lesen kann. Ich weiß nicht, ob es jemand probiert hat, ob es stimmt oder ob ich auch bloß Worte gemacht habe, nachgeprüft haben. Diesen kurzen Brief, der enthält so viel Köstlichkeiten. Vor allen Dingen immer wieder dieses auftretende Gott aber. Nicht ihr. Habt keine Angst. Nicht ihr seid es, die in der kommenden schweren Zeit hindurchträgt. Gott aber. Das ist so köstlich, dass wir es wissen. Wir haben einen Gott, der mit diesem das entgegensetzende Bindewort sagen möchte, es sieht so aus, als ob alles verloren sei. Ich aber, Gott aber, bin da und will euch hindurchtragen. Amen. Vater, dass du das nicht nur zugesagt hast, sondern durchführst. Und darum dürfen wir noch auf dem Weg des Glaubens sein und uns hier zum Gebet versammeln. Welch ein Vorrecht schenkst du uns damit. Komm du selber in unsere Mitte und höre auf unsere Worte und trag du sie zum Vater, denn wir können das nicht so, weil du dich mit deiner ganzen Person dahinter stellst. Dafür preisen wir deinen Namen. Amen. Wir haben den ersten Petrusbrief betrachtet und gestern gehört, dass der Brief einem bestimmten Ziel zustrebt, das sich am Schluss findet. Der Brief ist wahrscheinlich von Silvanus geschrieben, denn Petrus war ja ein einfacher Fischer und hatte gar nicht Griechisch gelernt. Der Brief ist aber in einem ganz hervorragenden Griechisch geschrieben, in einem vorbildlichen Griechisch. Muss also ein Schreiber gewesen sein, der darin gewandt war. Und wirklich, Silvanus war ja auch Schreiber von Paulusbriefen. Aber dann kommt ein Satz, den hat Petrus wohl selber geschrieben. Auf diesen Satz strebt der ganze Brief zu. Es ist der Schluss des Briefes in 1. Petrus 5 von Vers 10 an. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, der ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Schluss des Briefes und dann ein Zusatz. Durch unseren treuen Bruder Silvanus, wie ich achte, habe ich euch ein wenig geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, darin ihr stehet. Es geht dem Apostel um die Darstellung der Gnade Gottes. Das ist der eigentliche Inhalt. Von dem möchte er reden und schreiben. Der Gott, der die Kraft gibt, einer Zeit entgegenzugehen, die schlimm sein wird. Eine kleine Zeit, sagt er, werdet ihr leiden müssen. Aber so klein war die Zeit gar nicht. Und wenn man in einer Leidenszeit steckt, dann können unter Umständen Minuten zu Stunden werden, bis sie vorüber sind, wenn man in einem Bombenteppich liegt und wartet, bis die nächste Welle kommt, trifft sie mich, werde ich sie überleben? Da können Minuten zu Stunden werden. Und ihm ist es, diesem Schreiber ist es zu tun, dass sie die schlimme kommende Zeit überleben. Da weist er auf den Gott aller Gnade hin. Nur der Gott, der in jedem Augenblick, bei jeder Gelegenheit Gnade darreicht, kann die Gläubigen hindurchtragen. Wir sind abhängig von dem Gott der Gnade. Das ist die Zusammenfassung aller Gottesnamen, der Gott aller Gnade. Wir finden viele Namen Gottes in der Heiligen Schrift. Der Römerbrief endet zum Beispiel im 15. Kapitel, das 16. Kapitel ist ja nur noch Anfügung von Grüßen. Im 15. Kapitel endet der Brief mit den Worten: Betet für mich, dass ich errettet werde von den Ungläubigen. Der Gott aber des Friedens sei mit euch. Das möchte ja der Römerbrief gerne klarstellen. Wir haben einen Gott des Friedens. Wir leben in Unruhe. Wir leben in Not und haben vielerlei Fragen und kommen mit den Fragen nicht zurecht. Und je mehr wir uns mit unseren Fragen beschäftigen, umso unruhiger werden wir. Darum der Briefschluss: Der Gott aber des Friedens. Frieden ist Gnade. Man kann sich Frieden nicht selber nehmen. Zerstrittene Menschen kommen nur dann zum Frieden miteinander, wenn sie miteinander den Gott der Gnade, den Gott des Friedens anrufen. Völker kommen nur zum Frieden, nicht durch alle möglichen Bemühungen, sondern indem Frieden ihnen geschenkt wird. Wir haben 1948, 1945 keinen Friedensvertrag abschließen können und haben aber in Westdeutschland seit dieser Zeit Frieden. Gott hat uns Frieden geschenkt. Und auch was wir jetzt genießen dürfen, den Frieden, ist Geschenk Gottes. Wenn zwei Menschen miteinander im Frieden leben können, Arbeitskollegen, so ist das ein Gnadengeschenk. Man kann suchen und kann arbeiten und Frieden begehren. Er stellt sich nicht ein, wenn er nicht aus Gnaden geschenkt wird. Gott wird nicht nur als Gott des Friedens bezeichnet, sondern er ist Gott des Friedens, weil er Gott, ein Gott der Liebe ist. 2. Korinther 13 handelt von ihm, dem Gott der Liebe. Liebe ist Gnade. Zwei Menschen können sich nur lieben, wenn Gott Gnade dazu schenkt. Es hat schon immer Bücher gegeben, wie man am schönsten und am besten lieben könnte. Da gab es schon vor 1930 von Professor Hattingberg ein Buch, der will auch über Liebe schreiben. Aber statt Definitionen zu geben, was Liebe ist, schreibt er: Lieben können heißt im Stand der Gnade sein. Ach, was versuchen doch Menschen. Sie sehen ein, sie sollten sich besser lieben und versuchen es und probieren es. Und es geht einfach nicht. Immer wieder ist ein Streitwort da. immer wieder reizt der eine den anderen. Er möchte es gar nicht. Eigenartig. Nur wenn Gott Gnade gibt, kann sich Liebe einstellen. Auch Kindesliebe ist ein Gnadengeschenk von Gott. Ja, es gibt ja überhaupt nichts, was nicht Gnadengeschenk Gottes wäre. Darum der Gott aller Gnade, weil er auch Gott der Liebe ist. Der Gott aller Gnade, weil er Gott des Trostes ist. Trösten können ist ein Gnadengeschenk. Trost empfangen in schwerer Lage, in Trauer, ist ein Gnadengeschenk. Nur Gott vermag, Trost einem Menschen ins Herz zu geben, sodass er trösten kann. Ich habe ja darauf hingewiesen, 2. Gesegnet sei der Gott, der uns tröstet in aller Schwierigkeit, damit wir trösten können. Ob wir trösten, ob unsere Worte als Trostworte ankommen, ist ein Gnadengeschenk. Darum sagt der Apostel hier, der Gott aller Gnade, der auch ein Gott des Trostes ist. Und ihr werdet bald besonderen Zuspruch brauchen, wenn das Unheil über die ganze damalige Welt hereinkommt und nicht nur in Rom Christen verfolgt werden, sondern auch hier am Schwarzen Meer und in den anderen Provinzen, in denen die Menschen leben, für die der Brief geschrieben wurde. Ihr werdet den Trost nötig haben. Gott gibt ihn. Und wenn wir jemanden trösten wollen, dann können wir ja nichts anderes schreiben als: Ich hoffe und ich bitte den Gott, der über uns lebt, dass er in diesem Trauerfall nun tröstet. Ich vermag's nicht. Meine Worte und meine Erfahrungen, da ich Trost brauchte, wenn liebste Menschen hinweggenommen wurden, die Erfahrungen haben mich belehrt. Gott allein vermag zu trösten. Oft auf eine Art und Weise, dass wir erstaunt sind. Ich müsste jetzt eigentlich zerbrechen. Ich möchte unter der Last der Trauer zerbrechen und kann dennoch getrost meinen Weg weitergehen. Dieser Zuspruch, den ich jetzt empfange, muss von einer anderen Welt sein, von dem Gott allen Trostes. Darum ist er ein Gott aller Gnade. Und das Köstlichste wohl, der Gott der Geduld. Geduld heißt im Griechischen Makrothymia. Makro, groß, und die Thymusdrüse ist ja die Lebensdrüse, die verursacht, dass der Körper in richtiger Weise wächst und gedeiht. Die Thymologie, die Wissenschaft, welche Drüsen behandelt werden müssen, dass der Körper nicht zurückbleibt und nicht kein Zwergwachstum eintritt, sondern ein normales Wachstum ausweist. Die Großherzigkeit wird's am besten übersetzt. Wir haben einen großherzigen Gott. Im Schulwörterbuch von Professor Menge, das er geschrieben hat, als er im 90. Lebensjahr schon zuging, eines der besten Wörterbücher, wo oftmals ein Wort mit 50erlei deutschen Ausdrücken wiedergegeben wird. Da finden sich bei Makrothymia etwa 50 deutsche Ausdrücke. So reich ist dieses Wort. Das kennen wir gar nicht in der deutschen Sprache. Da brauchen wir immer wieder ein neues Wort. Und jedes Wort, das bei Makrothymia steht, ist ein erfreuendes Wort. Bedeutet etwas Schönes, etwas Erhebendes, etwas, was den Menschen auch in schwieriger Lage trösten kann. Eine Durchsicht dieses Wörterbuches ist oftmals wie eine Bibelstunde. So schön ist die Sprache, in der Gott seine Heilige Schrift, das Neue Testament wenigstens, schreiben lässt, um auch in der Sprache auszudrücken, was er eigentlich möchte. Und das ist eines der herrlichsten Wörter. Der Großherzige, der Großmütige, der geduldige Gott. Wäre er nicht so geduldig, wer weiß, wo wir gelandet wären. Nur seiner Großherzigkeit, seiner Geduld. Darum heißt er auch der Gott der Geduld und ist deswegen der Gott aller Gnade. Denn gerade in der Großherzigkeit Gottes offenbart sich sein herrlichstes Wesen. In der Geduld Gottes wird seine Liebe am deutlichsten sichtbar. Da meint der Apostel, ihr geht einer Zeit entgegen, in der ihr diese Großherzigkeit Gottes braucht, der Gott der Geduld. Ich muss jetzt hier aufhören, denn meine Zeit ist um und ich will sie nicht überziehen. Aber noch ein Wort, er heißt auch der Geduld der Hoffnung. Ja, was ist jetzt das? Hofft Gott vielleicht auf etwas? Jawohl, Gott ist der Hoffende. Darum können wir hoffen. Darum können wir seine Hoffnung zu unserer Hoffnung werden lassen. Er hofft. Er hofft darauf, dass sein Vorhaben nicht vergeblich war. All das andere, das Schreckliche, das geschieht und das uns erstarren möchte, das uns manchmal mit Widerwillen nur zur Zeitung greifen lässt, weil wir immer wieder schreckliche Dinge hören, das uns nur mit Widerwillen die Nachrichten hören lässt, die durch den Äther gesendet werden. Er hofft, und zwar er hofft so, dass das, was er zugesagt hat, und er hat Herrlichkeit zugesagt, auch wirklich kommt. Es schaut manchmal so aus, als ob die Sache Gottes am Ende wäre. Und es schaut manchmal so aus, als ob wir selber am Ende wären. Und ich meine, wenn ich einen Auftrag von Gott habe, dann den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, zur Hoffnung zu helfen. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man hoffnungslos dasteht. Im Krieg als kleine Abteilung, und ich war immer in kleinen Gruppen mit Kameraden beisammen. Und manchmal sah es so aus, als ob alles hoffnungslos vertan wäre, als ob es keine Hoffnung mehr gäbe. In diesen Augenblick blicken neu, innerlich zu wissen, ja, der Gott der Liebe, der Geduld, der Hoffnung, der bringt dich durch, der bringt diese Sache zum Ende. Und er bringt die Sache zum Ende, die heute in der Welt so verworren erscheint, dass man glaubt, es gäbe gar kein Vorwärts mehr, denn das ist doch kein Vorwärts. alle paar Wochen einen neuen Minister holen und dem neuen Minister wieder nachspüren, was er einmal vor 10 Jahren, ja, wie jeder andere Mensch auch, Ungeschicktes getan hat. Und das nun so auszubauen, dass er auch gehen muss, dann kommt wieder einer. Das ist doch keine Art und Weise. Wenn ich an die Zeit unseres Prinzregenten Luitpold zurückdenke, den kennen keinen mehr. Das war nämlich der demokratischste Fürst, der je gelebt hat. Der, als der deutsche Kaiser das Buch Münchens am Rat, das goldene Buch einschrieb, des Herrschers Wohl, oberstes Prinzip, in kleiner Schrift unterschrieb. Des Volkes Wohl, oberstes Prinzip. Und so lebte er auch und so wurde auch regiert. Das war eine goldene Zeit noch. Wenige erinnern sich an diese Zeit. Wir trauern ihr manchmal nach. Nicht das Auftreten mit großen Worten bringt uns voran, sondern das stete, unscheinbare Arbeiten am Wohl der Menschen, die einem anvertraut sind. Das war einmal. Es war die Zeit des Friedens, die dann 1914 von dieser Erde genommen wurde, und seitdem ist nie mehr richtig Frieden geworden, weil Gott nicht mehr mitmachen kann. Warum? Das ist sein Geheimnis. Er weiß es. Wir können nur da und dort helfen, dass nicht neue Angst entsteht, neuer Unfrieden entsteht, Frieden entsteht, weil wir einen Gott des Friedens, der Geduld und der Großherzigkeit haben. Bis daher einstweilen. Glauben uns aneignen müssen, sondern dass du Glauben schenkst. Du bist bereit, heute an diesem Geschenk weiterzuarbeiten, uns näher zu dir zu ziehen, uns völliger zu öffnen für dich und deine Zusagen. Komm du selber in diesen Augenblicken in unsere Mitte, und wecke in uns den Glauben, den wir brauchen, der Zukunft entgegenzugehen, im Aufblick auf dich. Amen. Amen. Wir haben versucht, den ersten Petrusbrief wenigstens anfangsweise zu verstehen. Zu verstehen, dass er zu den Schriften gehört, von denen der Apostel Paulus sagt, alle Schrift sei eingegeben, um im Glauben wachsen zu können. Es ist alles ein Geschenk. Wir können nur die leeren Hände öffnen und bitten, fülle du sie, o Gott und Vater, zu deiner Ehre. Wir haben gesehen, dass der Brief geschrieben wurde in einer Zeit, da der Apostel Paulus die Gemeinden, die er gegründet hatte in Kleinasien, selber nicht mehr besuchen konnte. Er war schon in der Gefangenschaft. Und da wird nun Petrus verwendet, aufzurichten die Gemeinden, die einer schweren Zeit entgegengehen. Und wir haben gesehen, wie vielerlei Gaben Gott schenkt, sodass er am Schluss des Briefes genannt wird, der Gott aber aller Gnade. Der wird euch in der kommenden Zeit recht führen. Aller Gnade, B, bedeutet die Zusammenfassung aller Namen Gottes. Gott ist ein Gott des Friedens. Darum ein Gott aller Gnade, weil Frieden Gnade ist. Man kann ihn nicht selber erringen. Man muss warten, bis er von Gott gegeben wird. Es kommt uns im Westen lebenden Menschen gar nicht so zum Bewusstsein, welche Gnade es ist, dass wir 40 Jahre lang ohne einen Friedensvertrag im Frieden leben dürften und nicht fürchten mussten, es würde ein Krieg, ein Bürgerkrieg ausbrechen. Gott ist Gott aller Gnade, weil er ein Gott des Friedens ist und er ist bereit, immer Frieden zu geben. Die erste Gabe, dass die Angst beseitigt wird. Und wir sind ja zum Großteil angstgeplagte Menschen. Hängt mit der ganzen Lebensentwicklung, schon mit der vorgeburtlichen Entwicklung manchmal zusammen. Die Angst, wenn sie nicht wäre, um wie viel schöner wäre das Leben. Wir haben alle mit der Angst zu tun. Sicherlich gibt es Menschen, die setzen sich über die Angst hinweg. Aber viele sind ehrlich genug zu sagen, ich habe Angst. Und da brauchen wir einen, der mit seinem Frieden gegenwärtig ist. Das ist unser Gott und Vater. Nicht die Lehre ist das Erste, was er gibt, sondern der Friede, den er ins Herz hineinschenkt, damit wir die Tage nicht in Unruhe verleben müssen, sondern geborgen in seinem Frieden. Gott ist ein Gott der Liebe, so wird er oft genannt. Denn Liebe ist Gnade. Auch Liebe Mensch zwischen Menschen ist Gnade. Sie kann nur dort entstehen, wo Gott Gnade dazu gibt. Sonst bleibt es ein ewiges Bemühen um Liebe. Und bei vielen Gelegenheiten, wo gar keine Veranlassung eigentlich wäre, bricht dann zwischen Menschen wieder der Gegensatz auf. Liebe ist Gnade. Darum ist Gott ein Gott der Gnade. Er ist ein Gott des Zuspruchs. Zuspruch in angstvoller Lage, in trauriger, bei traurigem Geschehen. Manche Menschen erleben Unfrieden, Traurigkeit, oft in zugedrängter Form, eins nach dem anderen, dass sie glauben, sie kommen gar nicht mehr aus dem Unfrieden heraus. Da spricht Gott zu. Und wie gut ist es, wenn in der Angst und in dem Bewusstsein, Wertvolles verloren zu haben, das sich nicht mehr ersetzen lässt, in dieser Lage den Zuspruch Gottes zu haben. Darum ist er ein Gott aller Gnade. Gott ist, das ist noch größer, vielleicht das Größte, ein Gott der Geduld. Makrothymia. Dieses Wort wird in der Sprache des Neuen Testaments oftmals nur auf besondere Menschen angewendet. Man erwartet von einem König, dass er großherzig ist, von einem Herrscher, dass er nicht kleinlich ist, dass er nicht an Vergeltung, kleinlicher Vergeltung festhängt, sondern dass er mit großem Herzen über die Dinge hinweg sieht, die zu Streit, zu Hass Anlass geben könnten. Gott ist ein Gott der Geduld, der Großherzigkeit. Es ist in dem Wörterbuch von Professor Menge, dem Bibelübersetzer, eins der besten. Aber es ist bloß ein Schulwörterbuch und enthält schon so viel Kostbarkeiten. Finden sich an die 50 verschiedenerlei gute und erfreuliche Ausdrücke für dieses Wort von der Großherzigkeit. Es ist eben die wahrhaft königliche Eigenschaft, die wahrhaft göttliche Eigenschaft. Wie gut ist es, dass wir einen Gott der Geduld haben und dass er zuwartet. Manchmal befinden wir uns auf Wegen, von denen uns gar nicht so bewusst ist, dass sie schlechte Wege sind. Aber Gott ist großherzig genug, uns auch auf diesem Weg zu begleiten. Er wollte einmal die Kinder vom Vater Bodelschwing in einen Zirkus. Und der Vater sagte: Ach Kinder, was wollt ihr denn da? Was seht ihr denn da schon? Die Kinder nahmen das zur Kenntnis und gingen doch hin. Und wie sie so dort sitzen und sich freuen an den Späßen des Clowns und der Narren, die da wirken, ertönt hinter ihnen eine Stimme: Kinder, ich bin auch da. Wie oft und oft möchte Gott auch sagen: Kinder, ich bin auch da. Er ist eben der Gott der Großherzigkeit. Und als Großherziger geht er mit, selbst dann, wenn wir meinen, durch unsere eigenen Wege es besser gefunden zu haben. Er weiß, wir sind in Gefahr und geht mit. Wie gut, dass Petrus mit dem Ausdruck: Der Gott aber aller Gnade, der wird euch begleiten, sagen möchte, gerade der Gott der Geduld, der unsere Unarten, unsere Unwissenheiten übersieht und bei uns bleibt und uns bis auf den heutigen Augenblick getragen hat. Der Gott der Geduld. Und von ihm hoffen wir, dass er uns bis ans Ende tragen und befestigen wird. Gott ist ein Gott aller Gnade, weil er ein Gott auch der Hoffnung ist. Wenn von der Hoffnung die Rede ist, dann meinen wir, eine Eigenschaft üben zu sollen, aus uns selbst heraus, selber zu hoffen, dass wir ans Ziel kommen, selber zu hoffen, dass wir durch die bösen Augenblicke hindurchkommen. Nein, nein, Gott ist der Hoffende. Er hofft auf das gute Ende. Und wie gut ist es, einen solchen Gott zu haben. Und er kann ja gar nicht anders, als derselbe Hoffende mit uns zu gehen. Denn er ist ein Gott des Lichts. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis, absolut keine Finsternis. Weder Angst, sein Werk könnte nicht gelingen, noch die Angst, uns aus den Händen zu verlieren. Er ist der Hoffende, das heißt, er meint nicht nur, dass sein Werk gelingt, sondern er weiß, dass es gelingt. Hoffnung ist nämlich nicht bloß ein Meinen, sondern eine völlige Gewissheit. Diese Eigenschaft brauchen wir so notwendig, Und Gott schenkt sie uns. Er schenkt die Hoffnung, dass nicht nach unserer Rückkehr in einigen Tagen nach Hause alles wieder ins alte Geleise zurücksinkt und alles wieder so weitergeht, wie wir unser Heim verlassen haben, sondern er weiß, dass er durch die Tage hier eine Kraft mitgibt, mit dem Neuen zu rechnen und das Neue zu wirken. Und Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Alle Religionen sind durch einen Dualismus gekennzeichnet. Alle Religionen kennen einen guten Gott und einen bösen Gott. Den guten Gott braucht man, damit der Böse einem nicht schaden kann. Und Opfer muss man bringen, damit der Böse zufrieden ist. Diese Gedanken stammen vor allen Dingen aus dem persischen religiösen Denken. Ormut und Ahriman, der Gute, der Böse. Beide liegen im Kampf und es ist nicht gewiss, sagen die Perser, wie dieser Kampf ausgeht. Von den Persern haben es die Germanen gelernt. Die römischen Soldaten germanischer Abstammung, die mit bis an die Enden der Erde, und das war damals Persien, ziehen mussten und dort diese zwei Gottlehre kennenlernten. Von der persischen Religion ist die Zwei-Gott-Lehre ins christliche Denken eingedrungen. Wir haben doch eigentlich eine Zwei-Gott-Lehre. Und beide Götter gehen miteinander im Kampf. Und wenn man so auch die alten Fresken in den romanischen Kirchen anschaut, dann weiß man nicht, wer ist der Sieger. Es ist nicht der, der diese ungeheuren Mengen in der Finsternis in Krallen hält, für ewig in Krallen hält, der eigentliche Sieger. Und es sei nur ein bestimmter Glücksfall, wenn einige diesen Krallen entfliehen können und können dem guten Gott zu eigen werden. So lautet die Lehre, so lautet die Meinung. Die meisten gehen verloren. Die wenigsten werden nur dem Guten zugesprochen. Was für eine furchtbare Lehre, wenn man bedenkt, alle seine Kinder, und er nennt ja die Menschen seine Kinder, sie sind ja sein Eigentum, alle werden im Nichts versinken, in der Finsternis. Und nur wenige wird es gelingen, durch ungeheure Anstrengungen herauszukommen. Was ist das für eine furchtbare Lehre? Petrus sagt nein. Der Gott aber, und dieses Aber ist so bedeutsam, der Gott aber aller Gnade, was von ihm kommt, ist nur Gnade. Da ist nichts Böses, da ist nichts Finsteres, nicht das Geringste. Siegen wird das Licht, siegen wird der Hoffende, der Geduldige, der Tragende, der Liebende, der Friedenspendende, der selber im Frieden lebt und seine Wesen in den Frieden hineinführen will. Der Gott aber aller Gnade, der wird das Werk vollbringen und er wird euch ans Ziel bringen. Davon wollen wir dann morgen, unserer letzten Stunde, noch davon sprechen. Der Herr segne sein Wort, das wir fest haben. Er ist ein Gott aber aller Gnade. Das ist sein Wesen und aus dieser Gnade heraus wirkt er, auch wenn wir das nicht immer übersehen können. Er tut's doch. Nicht unsere Übersichtsmöglichkeit, nicht unser Erklären und nicht unser Festhalten an bestimmten Lehrsätzen ist es, sondern dass er der Gott aller Gnade ist und aus dieser Gnade heraus auch in eine dunkle Zukunft führen kann. Amen. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, dem letzten Kapitel, in dem der Schreiber alles zusammenfasst, was ihm auf dem Herzen liegt, damit seine Freunde, seine Kinder, seine Brüder durch diese Zeit hindurchkommen. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 an. Oder auch Vers 6 schon. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei Ehre und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Hinblick auf die kommenden Leiden will der Briefschluss nun ermutigen, den Empfängern sagen, ihr braucht keine Angst zu haben. Angst ist in der Welt, aber für euch tritt Gott selber ein. Er verheimlicht nicht, dass ein Leidensweg kommen wird. Demgegenüber sagt er, Gott aber kann bewahren. Das ist eines von diesen Aber, die sich immer wieder finden, mit denen Gott uns selber sagen möchte. Dem Augenschein nach müsste alles anders kommen. Dem Augenschein nach kommt ihr kaum durch. Aber, und das ist immer dieses entgegenstellende Aber, aber ich bin ja selber daran interessiert, dass ihr das Ziel erreicht. Gott kann bewahren und dazu reicht er eine fünffache Gnade dar. Ich habe es gelesen. Er beruft, wohin? Nicht zum Kampf allein. Der Kampf ist damit verbunden. Aber was ihm am Herzen ist, dass die Empfänger etwas verstehen lernen von seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist der Zielpunkt seines Rufens. Und dabei wird er zweitens vollbereiten. Nicht bloß ein wenig Gnade geben, dass man ein Stück auf dem Glaubensweg vorankommt, sondern dass man auf diesem Glaubensweg vollendet wird. Er wird Vollbereitung, vollbereiten, Vollendung geben. Gott aber wird stärken. Das ist das Dritte. Wenn wir auf uns sehen und auf unsere Kraft und auf die geballte Macht des Feindes der Seelen, dann könnte uns bange werden. Stärken, befestigen, übersetzt die Elberfelder Bibel. Gott wird kräftigen, auf dem Wege Kraft geben, und Gott wird gründen, dass man nicht wie bei den Stürmen des vergangenen Jahres, die in Franken besonders übel gehaust haben, umgeworfen wird, dass der Sturm ganze Wälder in einem Augenblick niederlegt. Er wird gründen, sodass die Wurzeln so tief reichen, dass wir gewurzelte Menschen werden. Er beruft zu seiner Herrlichkeit. Er ist der Rufende. Wir leben nicht davon, dass wir zu ihm rufen, sondern wir gründen unser Leben darin, dass er gerufen hat. Und sein Rufen war kein hilfloses Schreien, sondern ein bewusstes Rufen mit einem bestimmten Ziel, dass wir etwas von seiner Herrlichkeit, nein, seine ganze Herrlichkeit erfahren möchten, wie er bewahrt, zur rechten Zeit immer eingreift, immer wieder auch einen Helfer schickt, immer wieder auf dem Wege neue Kraft darreicht. Er wird vollenden, volles Ende schenken. Nicht, dass am Schluss ein Torso, ein Bruchstück am Ziel ist, sondern etwas, was den Herrn selber freut und was ihm zur Ehre gereicht. Das hat er auch hier versprochen. Volles Ende geben. Danach sehnen wir uns. Und wir werden nie fertig, uns danach zu sehnen, nach dem vollen Ende. Wir bleiben immer nur Nachjagende und dürfen wissen, wenn auch noch so viele Hindernisse sich entgegenstellen und so viele Enttäuschungen sich einstellen, das volle Ende schenkt er. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber fülle aus alle unsere Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christo Jesu. Wir sind seine Kinder, Kinder des Höchsten, und er wird durch seine Kinder nicht auf dem Weg verhungern lassen, auch nicht durch Enttäuschung so demütigen, dass sie nicht mehr wagen, weiterzugehen. Er wird zum vollen Ende führen. Das hat er hier versprochen. Und er wird stärken, befestigen, sagt die Elberfelder. Denn er selber hat das größte Interesse daran, dass er mit uns ans Ziel kommt. Er will nicht allein am Ziele sein, sondern mit uns. Und darum tut er so viel an uns. Jesaja 40, Vers 21 heißt es bereits. Er gibt Stärke dem Starken. Nein, der braucht es ja nicht, der hat es ja schon. Sondern dem Unvermögenden. Ich muss mich für diesen Unvermögenden rechnen. Deswegen darf ich auch damit rechnen, dass er Stärke gibt, denn er hat es ja hier verheißen. Stärke wird gegeben dem Unvermögenden. Und im 2. Korintherbrief, dem Brief, in dem von den Leiden des Briefschreibers geredet wird, und wir manchmal meinen, Ja, also weiter geht's ja nicht mehr. Mehr kann man nicht mehr einem Menschen aufladen. Und der immer wieder davon spricht, dass gerade in dieser Schwachheit Gott seine Stärke zeigt. Gott ist's aber, der uns befestigt, samt euch in Christo. Nicht wir haben uns zu befestigen, sondern wir haben uns ganz nahe an den zu halten, der uns befestigen kann. Das ist ein großer Unterschied. Das Befestigen geschieht nicht automatisch, es geschieht nur in seiner Nähe. Und darum fordert uns die ganze Heilige Schrift auf, von Anfang an, uns in seiner Nähe aufzuhalten, gehorsam zu sein. Daran fehlt's oft. An dem Gehorsam, ganz nahe bei ihm zu bleiben. Sind wir aber gehorsam, dann werden wir erfahren, dass er stärkt. Und dann wird noch einmal was Ähnliches wiederholt. Gott wird kräftigen. Wer bekommt Kraft? Der schon Kraft hat, der braucht sie nicht. Der frische, junge, voranstürmende, der hat Kraft. Kräftigen, das ist ein Wort für die Müden. Er gibt den Müden Kraft, heißt es in Jesaja 40, Vers 21. Denn Müdigkeit ist etwas besonders Gefährliches für die Gläubigen. Viele bleiben am Wege sitzen, wagen nicht weiterzugehen. Sie fühlen sich so müde. Und gerade für die heißt es, du bekommst Kraft. Er gibt den Müden Kraft und Gott wird deshalb kräftigen. Und dann kann auch im Gehorsam Hebräer 12, Vers 12 beachtet werden. Richtet auf die lässigen Hände, die sich nicht mehr zum Gebet falten trauen, weil sie so viel Enttäuschendes erlebt haben, so viel Trauriges. Aber er gibt dann immer wieder den müden Kraft, dass sie sich an den wenden, der allein herausführen kann, aus dem, was zurückhalten möchte. Er hat Kraft genug und er gibt sie. Darum seid fest im Glauben und seid reichlich dankbar. Fest im Glauben. Es gibt so viel Glaubenshindernisse, gerade für die, die es ernst meinen, weil sie nämlich glauben, sie könnten es nicht schaffen. Und gerade für die gibt's die Kraft, die wir brauchen, die Gründung, die hinabreicht in die Tiefen, wo Lebenszuflüsse täglich gegeben werden. Das ist ja eigenartig. Ein Baum reicht immer so tief mit seinen Wurzeln, wie er in die Höhe strebt. Denn er braucht, je höher er wächst, umso mehr Kraft aus der Tiefe. Gott schenkt uns diese Kraft aus der Tiefe. Manchmal sind wir doch so fertig und so am Ende mit unserem eigenen Vermögen, dass wir glauben, jetzt geht's nicht weiter. Das ist immer die Situation, die der Feind herbeiführen möchte. Da brauchen wir nicht dem nachzugeben, von dessen Bemühungen, die wie das Brüllen eines Löwen uns anmuten, ist kurz vorher die Rede gewesen. Gott gibt Kraft aus der Tiefe. Und je tiefer wir in uns wurzeln, umso besser kommen wir im äußeren Leben zurecht. Und das alles Nicht, dass wir am Schluss sagen können, schau her, was ich alles in deiner Macht und in deinem im Aufblick auf dich geleistet habe. Schau meine Leistung an, die du ermöglicht hast, sondern alles zur Ehre Gottes. Er tut's, damit sein Name geehrt wird. Und er schickt uns deshalb oft in solche Schwierigkeiten, damit wir von ihm die Kraft annehmen, die er darreicht, weil das zu seiner Ehre beiträgt. Die fehlerlos dahin wandelnden Gläubigen sind oft gar nicht die, die er haben möchte. Lieber sind ihm die, die ihre Unvermögen und ihr Nichts können einsehen und von ihm sich stärken lassen. Möchten wir das mitnehmen, dass wir lernen, gerade dann, wenn wir im Unvermögen verzagen möchten, von ihm uns geben lassen, was er schon längst darreichen wollte.